Herzlich willkommen bei Divantes. Ich bin Ben Waje und mein Motto lautet: Nachhaltig, sorgenfrei leben. Hier lernst du alles, was du bei deiner privaten Geldanlage mit Aktien und Co. wissen musst. Lehn dich zurück und freu dich auf ein paar unterhaltsame Minuten. Heute möchte ich mit dir über Finanzplanung sprechen und wie du dein Portfolio managen kannst. Am Ende dieser Episode wirst du 4 Tipps erfahren haben, mit denen du dein Vermögen besser planen kannst und deine Ziele besser erreichen wirst. Fangen wir an. Als erstes ist es wichtig, dass du dir einen langfristigen Plan machst, wie deine Asset Allocation aussehen soll. Asset Allocation heißt jetzt was? Das ist die Aufteilung deines Vermögens in verschiedene Anlageklassen. Und diese Aufteilung ist bereits für 90% deines Investmenterfolgs verantwortlich. Wenn du also den ganzen Rest, über den ich gleich sprechen werde, einfach weglässt, sondern nur dein Vermögen aufteilst in verschiedene Anlageklassen, dann hast du bereits 90% deines Erfolgs in der Tasche. Die restlichen 10%, so viel kann ich hier schon verraten, die richten sich dann nach der jeweiligen Auswahl der Einzeltitel. Was ich damit genau meine, dazu kommen wir gleich. Die erste Frage ist: Wie viel willst du in die einzelnen Anlageklassen investieren? Dazu gibt es keine allgemeine Regel. Als Anlageklassen bezeichne ich jetzt zum Beispiel Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Immobilien, Gold oder auch Cash. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Fonds oder ETFs spreche, dann meine ich damit, das sind ja dann Produkte, die zu einzelnen Anlageklassen gehören können. Wenn du jetzt zum Beispiel in Immobilien investieren möchtest, kannst du das über Fonds machen, über ETFs oder auch einzelne Investitionen in Aktien oder den Direktkauf von Immobilien zur Selbstnutzung oder zur Kapitalanlage. Wichtig, überleg dir wirklich sehr intensiv, worin möchtest du investieren und wie möchtest du dein Vermögen aufteilen. Und da gehst du nicht davon aus, wie dein Stand jetzt ist, sondern du projizierst es in die Zukunft. Wo möchtest du in einem gewissen Zeitraum sein? Vielleicht hast du schon mal davon gehört, es gibt so einen Anhaltspunkt, mehr als ein Anhaltspunkt ist es aber auch nicht, der sich nach deinem Alter richtet. Das heißt, ich bin jetzt als Beispiel 48 Jahre alt und die Regel sagt, okay, der Anleiheanteil in meinem Portfolio soll meinem Alter entsprechen. Das heißt, heute sollte ich bereits 48% meines Portfolios in Anleihen haben und 52% in risikoreicheren Anlageklassen. Ausgangspunkt dieser Regel ist, dass man davon ausgeht, ich gehe zum Beispiel mit 65 oder 67 in den Ruhestand und möchte dann möglichst wenig Schwankungen in meinem Vermögen haben. Und dann sollte ich eben 65% oder 67% Anleihenanteil haben. Dieser Anleihenanteil, das kann auch Festgeld sein, das kann Tagesgeld sein. Also es geht um Produkte, die eben als sehr stabil gelten, sicher sind und wenig Risiken haben und mir eine Rendite garantieren. Weitgehend garantieren. Und das ist auch der Kritikpunkt schon an der Regel und weshalb ich sie selber für einen Anhaltspunkt empfinde, aber mehr auch nicht, denn ich brauche ja auch Erträge und Erträge erziele ich in der Regel nur durch die Übernahme von Risiken. Das heißt, ich muss in Aktien investieren oder in Private Equity, jedenfalls in risikoreichere Investments, damit ich am Ende dann auch Erträge bekomme. Und wenn ich nur auf diesen Sicherheitsanker setze, sind die Erträge relativ niedrig und ich brauche ein extrem hohes Vermögen, damit ich überhaupt davon leben kann oder mir zumindest mit diesem Vermögen einen Zusatzertrag zu meiner gesetzlichen Rente oder was auch immer erzielen kann. Deshalb halte ich die Regel für sinnvoll, dass man sie kennt, aber man sollte sich nicht 1:1 daran halten. Was man machen kann aus meiner Sicht, zum Beispiel, ich habe gerade über Rentenansprüche gesprochen, genau diese monatliche Rente, die ich schon sicher habe, die kann ich kapitalisieren. Das heißt, ich rechne mir aus, wie viel Einmalzahlung steckt denn eigentlich dahinter und sage dann, okay, ich habe zum Beispiel 1.000 Euro sichere gesetzliche Rente im Alter von 65, kapitalisiere das, komme auf einen Betrag, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 100.000 Euro, ist das wert, es sind deutlich mehr. Aber ich will jetzt hier nicht auf die Nachkommastelle irgendwas richtig ausrechnen, würde dann sagen, okay, das ist mein Anleiheanteil, kapitalisiert eben. Und dann kann ich damit vielleicht doch gar nicht so schlecht arbeiten mit dieser Regel. indem ich einfach diese Rentenansprüche, die ich habe, schon mal als einen Teil dort berücksichtige. Wichtig ist aus meiner Sicht, womit man sich wohlfühlt. Mit welcher Vermögensaufteilung fühlst du dich selber wohl? Nicht unbedingt erst im Alter, sondern schon jetzt. Das heißt, wenn du jetzt bereit bist, hohe Risiken einzugehen oder höhere Risiken als der Durchschnitt, dann wirst du auch im Alter vermutlich ein höheres Vermögen haben und damit den Erfolg ein bisschen garantiert haben. Und natürlich kommt es auf die individuelle Situation an. Bist du zum Beispiel Beamter, wirst du ja eine relativ hohe Rente erhalten, deutlich mehr als man es in der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt. Dann brauchst du im Alter einen deutlich niedrigeren Anteil an zusätzlichen Anleihen, weil du einfach schon sehr, sehr viel bekommst und kannst dann eben den Aktienanteil als Beispiel deutlich höher gewichten, als das andere vielleicht können. Genauso, wenn du dir einen Finanzplan machst, der jetzt während deines Berufslebens relevant ist, solltest du auch berücksichtigen, habe ich einen sicheren Arbeitsplatz oder ist das eher unsicher? Wenn das Risiko besteht, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann muss ich unter Umständen eine Variante wählen, die einen höheren Sicherheitsanteil hat, als ich das vielleicht könnte, wenn ich da ein bisschen safer bin. Und genau um das zu erreichen, ist mein Vorschlag, dass es keinen Sinn macht, starre Werte zu nehmen, so wie jetzt zum Beispiel das Alter, diese 48% in meinem Fall, wo ich 48 Jahre bin, sondern mit Ranges zu arbeiten. Das heißt, ich gehe 5% runter und 5% drüber, würde dann zum Beispiel eine Zielrange bedeuten, wenn ich mein Alter wieder nehme von 43% bis 53%, dann habe ich also eine Zielrange, die im Bereich von 10% liegt. Und damit kann ich dann wiederum ganz gut agieren. Insgesamt schlage ich dir vor, setz dich wirklich mal hin und überleg dir, wo möchtest du stehen? Das können ja auch unterschiedliche Pläne sein. Ein Plan, wo möchtest du in 10 Jahren stehen, wo in 20 und wo zum Rentenbeginn oder auch nach 5 Jahren in der Rente, wie soll es dann aussehen? Man kann verschiedene Pläne machen, man kann umschichten. Ich habe da selber sehr viel mit Excel gearbeitet und das auch in den letzten Jahrzehnten tatsächlich meines Berufslebens immer mal wieder angepasst. Ja, wovon ich aber abraten möchte, von irgendwelchen Produkten, die dir sowas verkaufen, dass sie es für dich machen. Es gibt solche Mischfonds, die auch Laufzeiten haben und die dann sagen, okay, mit diesem Fonds, der investiert jetzt quasi bis zu einem gewissen Alter mehr in Aktien und dann zum Ende der Laufzeit schichtet er um, sodass du dann einen sehr sicheren Auszahlungsplan haben kannst. Das alles ist sehr holzschnittartig und berücksichtigt eigentlich überhaupt nicht deine individuellen Planungen. Die Produkte sind dazu relativ teuer und du verlierst einiges an Rendite damit. Und vor allem weißt du ja auch überhaupt noch nicht, das ist ja das Spannende am Leben, dass wir alle nicht wissen, wie lange wir wirklich leben werden. Und das macht es nicht einfacher, weil am schönsten wäre es, in Anführungszeichen, wenn wir bis zum Todeszeitpunkt kalkulieren könnten und sagen, okay, ich möchte nichts mitnehmen oder ich möchte den Betrag XY vererben und das bis dahin alles verfrühstücken. Funktioniert halt nicht, weil wir diesen Termin nicht kennen. Insofern musst du anders planen und das macht es nicht einfacher, aber irgendwie auch spannend. Ich kann dir jetzt hier keine Planung, es gibt ja keine allgemeinen Regel, vorgeben oder da wirklich die Tipps geben. Der wichtigste Tipp ist einfach, mach diese Planung. Es gibt Tools im Internet, mit denen du es machen kannst. Lies dich ein, google ein bisschen, gibt sehr viele Ratgeber dazu und mach dir Gedanken dazu, wie kann so eine Asset Allocation gut aussehen, was korreliert miteinander, das heißt, welche Anlageklassen sind unabhängig voneinander. Und damit kommen wir dann nämlich auch schon zum zweiten Punkt, der einfach sehr salopp heißt, lege niemals alle Eier in einen Korb. Und daran halte ich mich schon mein ganzes Leben. Streuung ist das A und O. Das heißt, einerseits streust du über diese Anlageklassen, aber andererseits auch innerhalb der Anlageklassen streust du eben auch. Und damit hast du schon einen riesen Vorteil gegenüber denjenigen, die zum Beispiel nur eine einzige Immobilie gekauft haben und die dann abzahlen und sich wahrscheinlich dann auch noch monatlich so einschränken, dass sie gar nichts anderes ansparen können. Die haben dann ein Vermögen, das aus dieser einen Immobilie besteht. Okay, die können sagen, wenn ich in Rente gehe, kann ich mietfrei wohnen. Aber sie haben halt unter Umständen nur eine niedrige Rente, können sich gar nicht mehr leisten, diese Immobilie dann auch instand zu halten. Insofern ist es wirklich ganz, ganz wichtig, zu streuen, niemals alle Eier in einen Korb zu legen. Denn wenn dieser Korb runterfällt, sind alle Eier kaputt. Und diese Diversifikation ist ein Geschenk, was wir bekommen beim Investieren. Generell gibt es ja an der Börse keine Geschenke. There's no free lunch. Aber gratis haben wir diese Möglichkeit der Diversifikation. Es ist kein Free Lunch, das ist klar, aber es kommt dem verdammt nahe. Denn wenn du deine Investments streust, zum Beispiel bei Aktien, dann verminderst du dein Risiko automatisch. Wenn du dann diese Streuung auch noch über unterschiedliche Branchen, Länder und Wirtschaftszonen machst, dann kann dir kaum mehr was passieren. So einfach hört es sich an und natürlich ist die Praxis ein bisschen aufwendiger, aber es gibt Untersuchungen, dass bereits mit 20 bis 30 verschiedenen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Regionen eine ausreichende Streuung erzielt werden kann. So schwer ist es also gar nicht. Und je größer deine Diversifikation ist, umso weniger Schwankungen wirst du haben. Und dann eben auch entsprechend weniger von Zufällen abhängig sein. In manchen Jahren steigen einzelne Aktien und andere sinken und im Folgejahr oder ein paar Jahre später kann das schon wieder umgekehrt sein. Und was wirklich zählt für den langfristigen Vermögensaufbau, ist eben der Durchschnitt. Deshalb streuen wir, damit wir nicht mit allen Aktien von der gleichen konjunkturellen Entwicklung abhängig sind. So, jetzt weißt du vielleicht über meinen Blog divantes.de, dass ich ausschließlich in Einzelaktien investiere. Das liegt aber daran, dass ich sehr erfahren bin, ein, finde ich, relativ großes Vermögen habe, was ich dort anlegen kann. Für den durchschnittlichen Privatanleger, und dazu zähle ich dich jetzt einfach mal als Hörer dieses Podcasts, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Alleine, wenn du auf 30 Aktien gehen möchtest, ist das ja schon mit einigem Aufwand verbunden. Deshalb empfehle ich selber für ein Wohlfühldepot einen breit gestreuten ETF, wie zum Beispiel auf den MSCI All Country World. Damit bist du dann sofort breit investiert und auch diversifiziert. Und wenn du dann irgendwann auf den Geschmack kommen solltest, vielleicht dein Vermögen auch entsprechend angewachsen ist, du einige Gehaltserhöhungen bekommen hast, was auch immer, du jedenfalls erfahrener bist, dann kannst du das durch Einzeltitel sinnvoll ergänzen und dann später irgendwann auch von diesem ETF oder den mehreren ETFs komplett in Einzeltitel umschichten. Das ist ja nicht verboten und auch nicht hinderlich. Genauso habe ich es nämlich auch gemacht. Ich habe lange gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe und habe viele verschiedene Dinge unterwegs gemacht, habe auch ETFs gehabt. Ja, inzwischen über 50 Titel in meinem Dividendendepot und fühle mich selbst sehr wohl damit. Ich habe allerdings auch genug Zeit, sie zu beobachten. Für den durchschnittlichen Menschen ist das viel zu viel Zeit, die ich da aufwende. Und mir macht es selber sehr viel Spaß, aber die Empfehlung ist ganz klar, mach es über ETFs. Im Depot meiner Tochter arbeite ich eben genauso. Da möchte ich jetzt nicht das Risiko eingehen, dass ich irgendwelche Aktien auswähle, die nicht zu ihr passen oder zu ihrem Profil. Und da lege ich oder legen wir als Eltern in breitstreuende ETFs an. ETFs haben einen weiteren Vorteil, das ist nämlich der nächste Tipp. Halte deine Kosten so niedrig wie möglich und sinnvoll. Das heißt, bei ETFs werden die Kosten separat ausgewiesen und gerade wenn du dann in einen bekannten Index wie eben den MSCI All Country World investierst, gibt es sehr günstige Produkte, die dann einfach 0,1% an Gebühren haben. Wenn du in Einzelaktien gehst, haben die sogar gar keine Gebühren, weil eben diese Gebühr in den ETFs fällt ja für die Verwaltung dieses ETFs an und bei den Einzelaktien investierst du direkt in das Unternehmen, du bist direkt beteiligt und deshalb können dir da auch keine Kosten abgezogen werden. Allerdings, fairerweise muss man sagen, man hat ja einen Überwachungsaufwand und den müsste man eigentlich auch berechnen und damit hätte man eben bei Einzelaktien auch wieder Kosten. Zeit ist schließlich Geld. Bei den ETFs und Aktien gibt es ja inzwischen auch so viele verschiedene Banken und Broker, wo du sehr günstig investieren kannst, auch über Sparpläne und teilweise oder überwiegend inzwischen sogar kostenfrei. Und das solltest du nutzen. Wenn du dich jetzt fragst, warum die das machen, warum die das kostenfrei anbieten, ein Insider-Tipp, Hinweis, diese Banken, die profitieren eben davon, wenn du in ETFs investierst, weil von diesen Gebühren, zum Beispiel 0,12%, die da abgezogen werden, kriegt die Bank einen Anteil, zum Beispiel 0,05%, irgendwie die Hälfte. Und wenn du jetzt eben diesen Sparplan machst und dort in Anführungszeichen kostenfrei investieren kannst, dann bezieht sich dieses kostenfrei eben auf den Kauf des ETFs. Und die Bank, die hat den Aufwand eigentlich nur erstmalig bei dem Kauf. Da muss sie automatisch halt irgendwie was einbuchen, eine Abrechnung erstellen und dann ja ist da kein Aufwand mehr wirklich vorhanden. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen IT-Kosten, aber realistischerweise verdient sie dann einfach nur an dir. Und da man davon ausgeht, dass ein ETF viele, viele Jahre in einem Depot bleibt, verdient die Bank dann eben jedes Jahr daran. Und das kann dann deutlich attraktiver sein, als zum Beispiel beim Kauf 9,95 Euro einmal Gebühren zu kriegen. Dann freut sich die Bank einmalig und bei den ETFs freut sie sich aber kontinuierlich über Umsätze. Und deshalb werden auch Einzelkäufe von Aktien überhaupt nicht beworben, sondern da wird einfach immer wieder auf ETF-Sparpläne hingewiesen. Davon hat die Bank am meisten. Ein anderes Konzept ist jetzt einfach nur bei den Neobrokern, die sagen, hier für 1 Euro kannst du kaufen. Die rechnen halt anders. Einerseits kriegen sie eine Rückvergütung von den Börsenplätzen, aber vor allem hoffen sie, dass du halt ständig hin und her tradest und insofern diese 1 Euro einfach im Monat 20 Mal anfallen und dann haben die eben auch ihren Ertrag. Genau daher kommt auch ein weiterer Rat von mir, handel möglichst wenig, genau deshalb, damit du diese Kosten gering hältst. Charlie Munger, der vor kurzem ja verstorben ist, aber fast 100 Jahre alt geworden ist und wirklich Erfahrung hat im Anlegen, der hat dazu einmal gesagt, das große Geld machst du nicht mit dem Kauf oder dem Verkauf von Aktien, sondern mit dem Warten, mit dem Halten dieser Aktien. Das ist das Spannende, wenn du sie im Depot liegen lässt und einfach ihnen Zeit gibst, dann wirst du profitieren. Wenn du immer hin und her machst, dazu gibt's ja auch diesen Börsenspruch, hin und her macht Taschen leer, dann ja, sind es die Renditefresser, die dir halt einfach was wegnehmen. Und die wahren Renditefresser sind die Transaktionskosten. Und auch wenn du das Gefühl hast, ich kann ja für 1 Euro handeln, du hast trotzdem den Spread. Das ist der Unterschied zwischen dem An- und dem Verkaufspreis. Das heißt, du kaufst eine Aktie und wenn du sie wieder verkaufst, hast du automatisch einen kleinen Verlust. Einen Unterschied, den du beim Halten nicht hättest. Und diesen Spread-Nachteil, den hast du bei jeder Transaktion. Selbst wenn du das Gefühl hast, boah, ich habe ja 100% Gewinn gemacht, hast du die 100% natürlich Gewinn gemacht. Aber wenn du die Aktie nicht verkauft hättest, hättest du vielleicht 100,3% Gewinn gemacht. Was sich so wenig anhört bei diesem einen Geschäft, kann sich halt über die Zeit durch das Hin- und Herhandeln auch immer weiter wie ein Schneeball vergrößern. Und es gibt Studien, auch dazu wieder, die sagen, wenn man 40% Aktienquote hat und diese Aktien einfach hält und nie umschichtet, dann schlägt man damit Trader, die eine 100%ige Aktienquote haben. Das heißt, du erreichst bereits, und jetzt denkst du am besten auch nochmal an das Alter, diese Faustregel, die es da gibt, die aber nicht allgemeingültig ist. Es kann halt doch reichen, mit einer relativ niedrigen Aktienquote zu arbeiten, wenn du diese Aktien einfach behältst und damit diese Transaktionskosten so minimierst, dass die Rendite nicht aufgefressen wird. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, einmal eine passende Strategie zu wählen, die dann auch durchzuhalten, statt sich selber viel zu viel zuzutrauen und zu glauben, man selbst sei besser als der Markt. Durch permanentes Umschichten verlieren wir alle sukzessive an Rendite und insofern, manchmal geht es nicht anders, aber wenn man es schafft, es zu reduzieren, so niedrig wie möglich zu halten, dann ist das ein riesen, riesen Vorteil. Und deshalb auch der nächste Tipp. Halte dich zurück mit Rebalancing. Was ist das? Du hast dir ja einen Plan gemacht und möchtest zu einem gewissen Zeitpunkt eine entsprechende Quote in den einzelnen Anlageklassen erreichen. Und vielleicht sagst du ja auch, innerhalb einer Anlageklasse möchte ich dieses oder jenes Produkt nur zu einem Maximalanteil von X% haben. Wenn jetzt dieses Produkt aber, als Beispiel, es ist jetzt eine Aktie, sehr stark steigt, dann wird sie wahrscheinlich diese Grenze irgendwann übertreffen. Und dann ist der Ratschlag von vielen Menschen, einen Teil davon zu verkaufen, Rebalancing zu betreiben. Mein Ratschlag ist, lass das sein. Mach es ganz, ganz vorsichtig. Gebe dieser Aktie in diesem Beispiel einfach noch ein bisschen Zeit. Warte einfach mal 2 Jahre. Lass sie ruhig über deiner Grenze sein. 2 Jahre, 3 Jahre. Und schau, was macht denn der Rest? Und Gewinne soll man laufen lassen. Daraus kommt eben auch nochmal ein Zusatzertrag. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, vielleicht ist es so, dass diese Aktie im nächsten Jahr schon schlechter performt. Du weißt es nicht und du solltest auch nicht eingreifen. Wenn sie selber schlechter performt, die anderen Aktien in deinem Portfolio aber automatisch besser, dann wird sie selber von sich aus zurückkommen, innerhalb ihrer Range und alles ist gut. Du hast dir diese Transaktionskosten gespart und du hast die Chance, dass sie nach dem Zurückkommen zusammen mit den anderen Aktien vielleicht wieder steigt. Und genauso kannst du es eben auch mit den einzelnen Anlageklassen halten. Wenn du jetzt als Beispiel sagst, ich möchte 30% in Aktien haben, besser ist es ja dann zu sagen, ich möchte 25-35% in Aktien haben und ich möchte vielleicht 20-30% in Immobilien haben. und du merkst, du hast diese Ziele erreicht, diese Range, hast also dein Portfolio gut aufgebaut und in einem Jahr gibt es einfach einen riesen Hype um Aktien. Sie steigen um 20-30%. Das ist nicht ungewöhnlich, solche Jahre kommen vor. Dann solltest du, weil du auf einmal irgendwie 5% über deiner Range bist, die Aktien nicht einfach verkaufen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sondern freu dich daran, dass es gut gelaufen ist und geh davon aus, dass die Zeit kommen wird, wo Aktien auch mal wieder schlechter laufen. Und was du machen kannst, ist unter Umständen, wenn du über Sparpläne arbeitest oder Einmalzahlungen machst aus Erbschaften, aus Gehältern, aus Bonuszahlungen, was auch immer, dass du die dann eben in solchen Phasen nicht in die Anlageklassen investierst, die schon über ihre eigentlichen Zielrange sind, sondern du gehst dann hin und sagst, okay, ich habe jetzt hier den Betrag XY und den stecke ich jetzt in eine andere Anlageklasse und damit sinkt ja dann automatisch der Anteil der Aktienanlageklasse und sie kommt ein wenig zurück. Das ist ein Rebalancing, was dich nichts kostet und so mache ich das und ich glaube, das ist der viel bessere Weg, um hier langfristig ein Vermögen aufzubauen. Das sind sie dann eigentlich auch schon die Punkte, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind. Relativ abstrakt gesprochen, aber es geht darum, mit diesen 4 Tipps wirst du erfolgreich ein Vermögen aufbauen können. Das heißt, mach dir als erstes einen langfristigen Plan, der auf dich selber passt. Kopiere nicht irgendetwas aus dem Internet, sondern überleg dir, wo möchtest du hin, wie fühlst du dich wohl und was musst du dafür tun. Diversifiziere dann, lege also nicht alle Eier in einen Korb, halte die Kosten niedrig und verzichte so weit wie möglich auf Rebalancing. Und dann wird dein Plan aufgehen. Ich bin überzeugt davon. So, das war heute mal eine etwas kürzere Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich habe versucht, dir einfach mal darzustellen, wie ich es sehe, wie man ein Vermögen aufbauen sollte, wie man es schafft, es auch zu strukturieren. Für alles Weitere musst du dich einfach selber informieren. Du kannst gerne auf den Blog divantes.de kommen. Dort gibt es auch immer wieder Artikel dazu. Ich verlinke auch in den Shownotes was, worüber ich da schon mal geschrieben habe. Lies dir das gerne durch. Kannst du auch kommentieren. Ich freue mich da immer und die Community ebenso. Und insofern wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg, auch viel Spaß. Mir selber macht das einen Riesenspaß. Noch mehr als die Auswahl der richtigen Einzelaktien finde ich eigentlich, das Vermögen so zu strukturieren und zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Man kann es ja auch hinterlegen dann mit entsprechenden Renditen und sich wirklich ausrechnen, was kommt denn dann unterm Strich raus monatlich? Also da kann man echt viel mitmachen. Es gibt Apps dazu, mit denen man sowas auch simulieren kann und da kannst du dich einfach schlau machen. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Ben Waje.